Radio E im Science Garden.
Warum glauben Sie, hat das Mathebuch schlechte Laune?
Das weiß ich nicht, weil es nie geöffnet wird.
Weil es so viele Probleme hat.
Und genau da sind wir schon beim Thema. Mathe hat ja eigentlich keinen besonders guten Ruf. Wir sind Ilvi und Hanna.
Viele finden Mathe langweilig oder schwierig, aber stimmt das wirklich?
Oder liegt es vielleicht daran, wie wir Mathe kennenlernen?
Genau darüber sprechen wir heute mit unserem Gast, Dr. Michael Fischer. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Sie beschäftigen sich mit Mathematik im Alltag, bei Spielen und bei Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen.
Bevor wir nun richtig ins Thema einsteigen, möchten wir Sie erst einmal persönlich kennenlernen.
Sie arbeiten ja heute mit Mathematik, deshalb die ehrliche Frage. Haben Sie Mathematik eigentlich schon immer gemacht oder war das vielleicht nicht immer der Fall?
Also ich gehöre auf jeden Fall zu den Leuten, die sich sehr leicht getan haben mit Mathe. Ich hatte aber doch einige Male auch größere Schwierigkeiten. Siebte Schulstufe musste ich wiederholen wegen Mathe.
Oje.
Englisch und Latein haben mitgeholfen, ja. Mhm. Danach ging es aber wieder bergauf und okay. Hat dann auch in einem Studium geändert. Aber ich kenne das Gefühl.
Aber grundsätzlich hat es Spaß gemacht.
Grundsätzlich macht es mir immer Spaß, ja.
Okay.
Gab es einen Moment, bei dem Sie gemerkt haben, dass Mathe mehr ist als nur eine Aufgabe im Heft?
Ja, ich meine, die Frage ist ja so ein wenig auf Mathe gezielt. Das gilt ja, glaube ich, für viele Fächer in der Schule. Ich bin aber ganz ehrlich, ich glaube, in Mathe dauert es sehr lang, bis man das erkennt. Und so war es auch bei mir. Also ich würde mich nicht hinstellen und sagen, nach der Schule dachte ich, Mathe ist mehr als Aufgabenlösen. Das habe ich erst später gelernt.
Was mögen Sie heute an der Mathematik so sehr, dass Sie sich sogar beruflich damit beschäftigen? Gibt es irgendwas, was Sie besonders gern haben?
Also Mathe sagt man sehr oft, da gibt es unterschiedliche Definitionen, ist ja eigentlich nicht Rechnen, sondern Mustererkennung. Mhm. Also wenn man irgendwo ein Muster sieht, sei es in Spielen, die ihr schon erwähnt habt, sei es aber auch im Alltag, in Verhalten etc. Und diese Mustererkennung finde ich unheimlich spannend und ist unheimlich vielseitig. Und man hat auf jeden Fall zum Teil auch so eine Brille, dass man durch die Welt läuft und sich denkt, ach, das kann ich sicher modellieren. Manchmal stimmt es nicht, ja, aber die Einstellung.
Ja, voll. Viele denken bei Mathe sofort ja an Formeln oder Tests oder Schularbeiten oder so. Aber wo begegnet uns Mathe eigentlich im Alltag, ohne dass wir es vielleicht merken?
Zum Beispiel bei Apps, Games, Social Media, Einkaufen oder Handyverträgen. Wo steckt da überall Mathe drin?
Ja, also ich glaube in allem. Ich glaube, eine der berühmtesten Apps, wo ich jetzt ein aktuelles Beispiel habe, was heute eine Selbstverständlichkeit ist, ist Google Maps. Das war noch vor... als ich in der Schule war, noch anders.
Ja.
Kann man sich nicht vorstellen. Und das Interessante ist mathematisch, wir hatten da auch ein Projekt in der Modellierungswoche Steiermark dazu, wenn ich Werbung schalten darf, wie halt die alten Seefahrer schon früher mit den Sternen sich die Position ausgerechnet haben. Und heutzutage macht es halt unsere Handy-App für uns. Und wir sind da eigentlich dann plötzlich ganz entfremdet. Aber genauso der ganze Straßenverkehr, die Ampelschaltung, die Straßenbahnen, steckt unheimlich viel Mathe drin, dass wir jede Woche unser Spotify of the Week hören. Und das sind von den 30 Songs doch einige, die wir können vielleicht auch singen. Das sind alles Algorithmen, die da hinten rechnen, wo wir gar nicht überlegen, wie funktioniert das eigentlich.
Ja, das denkt man sich dann meistens gar nicht, dass da irgendwie Mathe dahinter steckt. Gibt es etwas, das Jugendliche täglich benutzen, bei dem sie vielleicht total überrascht werden, dass es dahinter viel Mathe steckt?
Ja, also ich meine, dass das Handy in seiner Größe und die digitale Kamera extrem mathematisch sind, auch jetzt, wo die Fotos automatisch verbessert werden, ist, glaube ich, eine große Sache, wo auch in Österreich viel Interessantes geforscht wurde. Aber jetzt, was wir alle in unserem Alltag aufgenommen haben, ist KI.
Ja.
KIs sagen viel immer, wird alles ersetzen, aber dabei wird oft vergessen, wie viel Mathe da eigentlich drinsteckt, dass das funktioniert. Mhm. Ja, es ist im Grunde nur Mathematik.
Voll.
Gibt es Spiele oder Wetten, bei denen Menschen fast immer verlieren, obwohl sie eigentlich glauben, dass sie besonders schlau sind?
Also wir hatten an der Universität, wo ich studiert habe, einen Mathematikprofessor, der bekennender Spielsüchtiger war, hat darüber auch offen kommuniziert. Der wusste natürlich bei allen, dass das Casino immer gewinnt. Ja, also das Wissen, dass man hier Verlust macht, bedeutet nicht, dass man es nicht trotzdem gerne macht. Ich glaube, der Professor war ein sehr, sehr kluger Mann. Es gibt aber auch ganz viele Spiele, die sehr simpel sind, die sehr simpel ausschauen, wo eigentlich die man mit Mathe quasi durchspielen kann. Ja, also wir können einige Brettspiele spielen, wo es sehr lang dauert, bis es so wirkt, als könnte ich verlieren. Weil man sie halt mathematisch durchschaut hat und es Strategien gibt. Jetzt waren aber, glaube ich, zwei Fragen. Ihr müsst mir helfen. Ich glaube, ich habe nur auf die eine Frage geantwortet.
Ja, halt eben, ob es bei Spielen oder Wetten die Menschen halt fast immer verlieren, obwohl sie glauben, dass sie besonders schlau sind. Also haben sie praktisch schon gesagt. Okay. Wenn sie jetzt in einer Spielshow wären, würden sie eher auf ihr Bauchgefühl oder auf die Mathematik vertrauen?
Also ich glaube auf die Mathematik. Ich mag dazu aber auch antworten, dass das manchmal hinderlich sein kann, weil ja in so einer Spielshow geht es ja auch um Zeit etc. Ja. Also man kann nicht alles sofort durchblicken. Manchmal verrennt man sich eher, wenn man denkt, ich verhalte mich jetzt klug. Ja, und diese subjektive Wahrscheinlichkeit, wie man das manchmal nennt, auch in der Erziehungswissenschaften, es gibt einen Grund, warum so viele Leute dem gern folgen. Ja, auch wenn man oft rechnen kann oder bezeigen kann, dass es eigentlich nicht klug ist von der mathematischen Perspektive. Aber das heißt ja nicht, dass die mathematische Perspektive immer die richtige sein muss.
Ja, genau. Ja. Viele sagen ja, in der Schule konnte ich Mathe nicht, aber im echten Leben schon. Woran kann das liegen?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ihr mir da helfen müsst. Was wäre denn so ein Beispiel, im echten Leben kann ich es schon?
Ja, vielleicht wenn man in einer Baufirma arbeitet oder so, da braucht man, glaube ich, sehr viel Mathe. Es gibt, glaube ich, einfach so mehr praktische Beispiele dazu, wie es man in der Schule hat.
Ich glaube, jetzt hast du uns schon die Antwort gegeben, sehr stark. Sehr oft, wenn Leute Mathe in den konkreten Anwendungen dann in ihrem Studium zum Beispiel haben, da habe ich selber als Vortragender an der Uni mitbekommen, ist es so, dass sie damit mehr Bedeutung haben. Ja. Es ist aber gleichzeitig so, dass das zum Teil auch einfach abstrakter ist. Also sicherlich helfen Anwendungen unheimlich, dass die Leute sich damit besser identifizieren können und damit auseinandersetzen. Auch die Spiele, die wir vorher erwähnt haben.
Mhm.
Ja, warum können die Leute plötzlich logisch denken, wenn sie Spiele spielen, und dann gehen sie am nächsten Tag in die Schule und denken sich, ich kann diesen logischen Folgerungen nicht folgen von meiner Lehrkraft. Ich glaube, die schulische Mathematik ist leider da vielleicht auch ein wenig verstaubt, aber nicht alles ist falsch, dass man viele Sachen indirekt lernt. Und ja, die Leute verwenden das logische Denken dann im Alltag und denken, sie können logisch denken. Sie verbinden es nicht mehr damit, dass ihr Geometriekonstruktionen gemacht habt, Gleichungen gelöst habt, ja. Aber da wird, glaube ich, sehr viel metakognitiv trainiert, ja, würde ich behaupten.
Also spielt Stress, Zeitdruck oder die Angst, Fehler zu machen, dabei vielleicht eine Rolle?
Ja, also ich meine, Zeitdruck in Schularbeiten, das Problem haben wir nicht nur in Mathematik. Das ging jetzt vielleicht auch schon in der Englischschularbeit oder in der Deutschschularbeit so, ja, oder in Tests halt dann auf kürzeren Rahmen. Über Zeitdruck wird viel überlegt, wie man das entlasten kann, auch Schülerinnen und Schüler, weil am Ende soll die Schule ja die schönste Zeit des Lebens sein. So ist es, glaube ich, in Mathematik fühlt man sich immer sehr, also mein Gefühl auch jetzt selber als ehemaliger Schüler war immer so, in Mathe sehe ich halt, wo die Lehrkraft den roten Strich gemacht hat und dann weiß ich, wo ich mich verrechnet habe.
Ja.
Und dann kann ich das sehr klar identifizieren. Während wenn ich jetzt in einer Sprache eine 3 bekommen habe, dann ist das irgendwie das Gesamtpaket. Und dieser Druck, glaube ich, auf den Moment, ich darf mich in dieser Rechnung in Mathe nicht verrechnen, das ist sicherlich etwas, was mit Mathe dann einfach stärker behaftet wird, der Prüfungsdruck.
Ja.
Ja.
Oft stoßt man dann vielleicht auch auf ein Problem und dann weiß man nicht, wie man weiterrechnen soll, und dann ist halt genau das der Punkt.
Hast du sehr schön gesagt, diese totale Blockade,
ja,
dass ich eine Angabe lese und ich weiß nicht mal, welche Sprache die mit mir spricht. Ja?
Ja.
Also wenn ich die Metapher verwenden darf, das ist sicherlich sehr stark in Mathe, ja.
Gibt es typische Denkfehler, die bei Zahlen und Wahrscheinlichkeiten besonders häufig vorkommen?
Ja, also es gibt ganz viele Rechenfehler, die ganz viel erforscht sind auch, dass dass Leute falsch lernen, manche Rechenoperationen zu verwenden. Bruchrechnen ist zum Beispiel ein Schlachtfeld für alle, in allen Ländern, das ist nichts Österreichisches. Bruchrechnen ist einfach etwas, das bringt uns an die Grenze erstmal zu Beginn. Und da passieren dann die klassischen Fehler, also weil ihr nach klassischen Fehlern gefragt habt, Zähler und Zähler addieren, Nenner und Nenner addieren, ja. Mhm. Das ist so etwas, dann gibt's sehr oft lernt man, sieht man, dass Kinder, wenn sie 2 mal 3 rechnen sollen, dass sie 2 plus 3 rechnen, weil das nicht getrennt wurde. Die Wahrscheinlichkeitstheorie, ihr habt vorher davon geredet, ist natürlich ein Nährboden für Paradoxons und falsche Vorstellungen. Wir kennen das alle also ihr kennt es hoffentlich noch nicht, weil ihr noch nicht im Casino wart, aber wenn ihr dann mal im Casino wart, wenn da ganz oft zum Beispiel die Farbe schwarz kommt, dann kriegt die einen Streak, also dann kommt die vielleicht noch öfter, während ganz viele, und für mich ist das ein Paradoxon, weil die meisten Leute haben ja die Fehlvorstellung, dass sie jetzt nicht mehr kommt, dass jetzt auf Rot wechseln muss, ja.
Ja.
Und dass beides nicht die richtige Antwort ist, ist eben für mich das Interessante, ja.
Mhm. Sollte man vielleicht in der Schule mehr erklären, warum man etwas lernt und weniger nur, wie man es lernt oder wie man es rechnet?
Also ich glaube, Österreich kann da recht stolz auf sich sein, was alle, die jetzt zuhören, schütteln den Kopf aus der persönlichen Erfahrung im Matheunterricht. Aber im Vergleich zu vor 20 Jahren im Matheunterricht und auch noch zu vielen anderen Schulformen, auch das internationale Baccalaureat oder wie das genau anders gesagt hat, ist man schon sehr kompetenz- und verständnisorientiert. Ich zeige meinen Studis, die ja dann später Lehrkräfte werden, sehr oft meine Matura-Beispiele und wie sie sehr sich da was verändert hat zur heutigen Matura. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, dieses operative Rechnen, was oft zu kritisch gesehen wird, einfach ich lerne jetzt Gleichungen lösen, ich mache das ganz oft per Hand. Auch das schult, glaube ich, sehr viel. Algorithmisches Denken sind dann heutzutage so Modebegriffe. Computational Thinking nennen es andere. Aber sowas wird da auch geschult. Wenn ich ein Rezept für etwas habe und das immer wieder sehe, dass ich das anwenden kann, dann lerne ich dadurch, wie ich Sachen in meiner Arbeit oder im Alltag strukturiert aufbereite. Erneut ist es was ich vorher schon gesagt habe, sehr indirekt, ja. Aber ihr denkt euch sehr oft wahrscheinlich, nein, das mache ich in der Reihenfolge, das mache ich in einer anderen Reihenfolge, ja. Und Mathe hat da sicherlich einen Teil dazu beigetragen, indem ihr sagt, multipliziere ich jetzt zuerst oder addiere ich zuerst, ja. Und heutzutage gibt man es in GeoGebra ein und es sagt die richtige Lösung oder ChatGPT schicke ich nur ein Foto und es sagt mir die richtige Lösung, ja. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auch so ganz operative manche Leute würden sagen, stumpf, aber ganz operative Sachen auch noch einen Sinn haben. Wie viel? Das ist ja etwas, deshalb gibt es die Didaktik, deshalb gibt es das Lehramtsstudium, deshalb gibt es die Forschung dazu. Sind Sachen, die werden noch erforscht. Ja, wir wissen nicht genau, wie viel im Schulunterricht das sein sollte und das sein sollte. Aber um zu schließen, eingehend glaube ich, dass Österreich schon einen ganz guten Weg macht zum verständnisorientierten Unterricht.
Wären mehr Spiele, Projekte oder Alltagsbeispiele vielleicht sinnvoll?
Ja, das ist so ein Klassiker. Also die Frage ist immer, wie? Einfach spielen, dann kriegt man gute Noten für seinen Unterricht, weil den Kindern macht Spaß. Aber es geht ja darum, was zu lernen. Dieser ganze Aspekt um Gamification funktioniert aber sicherlich. Also mein Japanisch-Streak in Duolingo sind über 1200 Tage. Ich habe vorher nachgeschaut. Also jeden Tag setze ich mich hin und mache meine Übung Japanisch.
Sehr
ja.
cool.
Konsequenter wahrscheinlich, als ich Mathe mache. Und das ist sicherlich gut. Allerdings, glaube ich, müssen wir uns überlegen, wenn es jetzt auch oft heißt, das Schulbuch wird ersetzt über digitale Sachen, wie viel wollen wir noch ins digitale Endgerät schauen, sei es jetzt Handy oder Laptop. Ja.
Ja.
Aber sehr viele Leute machen da sehr kluge Sachen zu Gamification. Spiele, glaube ich, wenn sie wohl bedacht sind, welche Spiele. Also bitte nicht wieder Roulette, was ich ja selber schon vorher erwähnt habe, aber was man in Wahrscheinlichkeitstheorie, werdet ihr die ganze Zeit das machen, sondern vielleicht mal Sachen, wo man, die man wirklich komplett durchdenken kann, ja.
Mhm. Ja.
Siedler von Catan ist dann oft ein, ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Ja,
von. Ja. Ist ein Spiel, da wird dann immer über den Würfelaspekt geredet und dass der Räuber die 7 hat, aber trotzdem gewinnen, wenn man sich da Turniere anschaut, ich habe da irgendwann mal mich eingelesen, gewinnen immer dieselben Leute, obwohl so viel Würfelglück ist. Die haben auch gute Strategien. Also wir sollten nicht nur drüber reden, stehen wir auf der 8 lieber als auf der 9, sondern auch, wo bauen wir die Straße hin? Dann bringe ich Logik rein. Ja, und nicht nur Wahrscheinlichkeitstheorie. Und weil ihr Projekte gesagt habt, also ich veranstalte ja die Modellierungswoche Steiermark mit, die vorher schon erwähnt worden ist. Und Projekte sind sicher was Großartiges und können Schülerinnen und Schüler viel Authentizität beibringen. Aber sie machen die Mathematik nicht leichter. Also weil man immer so mit Projekten ist alles gelöst, Projekte brauchen anspruchsvolle Mathematik. Das heißt, ich glaube, um konkret auf die Projekte zu antworten, Projekte sind sicherlich etwas, was den oberen 15% von der mathematischen Leistung sehr viel bringt, aber auch ganz viele Schulkinder abhängen kann. Ja, wobei es auch darum geht, wie man das gestaltet. Ich denke, bei so Projekten ist Design, Präsentation der Aufgabenstellung, ein Kurzvideo dazu machen, was man gemacht hat, wo man jetzt nicht unbedingt der Superbrain sein muss in Mathematik, ist genauso wichtig bei Projektarbeit wie die Formel oder das Modell. Ja, also mehr Projektarbeit auf jeden Fall wird es alles heilen. Weiß ich nicht, ja.
Was ist diese Modellierungswoche?
Na, danke für diesen Übergang. Die Modellierungswoche Steiermark ist bald 25 Jahre alt, wurde vom inzwischen im Ruhestand befindlichen Professor Steve Kaling gegründet und findet inzwischen in Leibniz, dort in der Jugendherberge statt, immer im Januar oder Februar und ist eine 7-tägige Projektwoche. Das heißt, wenn man Interesse hat an Mathematik, oder auch an Physik, Informatik, am Modellieren. Dann kann man sich da anmelden. Es gibt so bis zu 35 Plätze. Und dann wird man aufgeteilt in 5 bis 6 Gruppen und arbeitet tatsächlich 7 Tage an einem Projekt. Als ich vorher die Vermessung von Google Maps erwähnt habe, also die Kids, die da beim Florian, der hat das gemacht, diese Gruppe geleitet haben, die verstehen das jetzt perfekt. Und die haben dann auch schon die ersten Ansätze gemacht, wie könnte man das programmieren, wie müsste man das wirklich im Handy umsetzen. Ja, also da passieren schon sehr tolle Projekte. Ja. Bei mir ging es zum Beispiel um den Klimawandel und wie mathematische Modelle das beschreiben können. Ja, also wir sind da sehr vielseitig aufgestellt in den Anwendungen.
Wie kann die Mathematik dem Klimawandel entgegenwirken?
Also dem Klimawandel selbst entgegenwirken kann sie nicht. Wir haben ja nur Modelle und Ergebnisse. Aber natürlich können wir zum Beispiel, was wir in meinem Projekt gemacht haben, wir haben gearbeitet mit den CO2-Ausstößen, die von fossilen Kraftwerken, also Kohle, Öl und Gas, weltweit ausgestoßen werden. Und wir haben analysiert mathematisch mit Modellen, wie sehr sie das 1,5-Grad-Ziel riskieren, was wir ja noch versuchen einzuhalten. Wir haben ausgerechnet, auf welche Temperatur wir momentan zusteuern. Und wir haben ausgerechnet, um wie viel wir uns jährlich in unserem CO2-Ausstoß reduzieren müssen, damit wir das 1,5-Grad-Ziel noch einhalten können. Die Mathematik kann da am Ende des Tages mit ihren Modellen nur Empfehlungen geben. Ja, ja. Wer das dann umsetzt, sind am Ende die Politik, ihr mit Fridays for Future oder solche Sachen.
Ja. Im Grunde wir alle.
Genau, wir alle, ja.
Voll. Was könnten jetzt vielleicht Lehrkräfte konkret tun, damit Schülerinnen und Schüler weniger Angst vor Mathematik haben?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Und es ist auch eine sehr, sehr... eine Frage, wo man wahrscheinlich einen eigenen Podcast über 2 Stunden anfangen könnte, wenn man anfängt mal zu reden. Ja. Ich glaube sehr oft, aber das gilt, das ist wieder Mathe unabhängig, ist es sehr wichtig, dass man die Anforderungen und auch einen möglichen Weg dorthin im Matheunterricht klar kommuniziert. Das wird in der Oberstufe, glaube ich, wo man recht klares Ziel hat mit der Zentralmatura, recht einfach, recht klar. Es muss halt noch irgendwie, sehr oft fehlt es halt dann eben an der konkreten Erwartungshaltung und wie das umgesetzt werden kann. Persönlich Angst machen, ich finde, aber es ist auch sehr viel mit sehr viel Arbeit verbunden. Man darf da nicht immer mit dem Finger auf die Lehrkräfte zeigen, aber Probeschularbeiten kann man heutzutage recht schnell zusammenstellen mit einigen Apps, helfen den Schülerinnen und Schülern sicherlich sehr, sofern dann die wirkliche Schularbeit auch so ausschaut. Ja, es geht ja nicht nur darum, dass sie einen Arbeitszettel haben, sondern etwas machen. Das ist mal die konkrete Prüfungsangst.
Ja.
Dann, glaube ich, ist es im Unterricht momentan sehr wichtig, dass man mit Kindern mal das ganze ehrenamtliche, nicht ehrenamtlich, aber das gratis Angebot, was es inzwischen da draußen gibt, auch durchgeht konkret. Ja, wir haben zum Beispiel an der Uni Graz gratis Matura-Kurse, wenn es dann mehr auf die Matura losgeht zum Üben. Es gibt extrem gute Internetvideos. Es gibt aber auch extrem viele schlechte. Genau hier brauchen wir die Lehrkraft, ja, die uns hilft, das zu filtern. Die hat da die Ausbildung. Es wird momentan ganz viel geforscht, wie eben die KI vielleicht ein Lernbuddy wird, der einem in der Schulzeit begleitet. Der kennt ja dann irgendwann, man kann den trainieren auf die eigenen Leistungen. Die Universität Würzburg macht da, glaube ich, ganz viel. Es gibt manchmal schon ein Überangebot und ich glaube, Lehrkräfte können hier als der Filter für die Schulkinder fungieren. Das ist dann, glaube ich, so die konkrete, ich habe Angst um die Note. Meistens ist ja das gemeint mit, ich habe Angst um die Note. Die Leute haben ja keine Aversion gegen Mathe, sie haben meist nicht. Im Allgemeinen haben sie eine Aversion gegen Mathe aufgrund des Drucks und der Noten. Und dann, glaube ich, können Lehrkräfte auch, indem sie Fortbildungen besuchen, indem sie sich informieren, den Matheunterricht interessanter gestalten. Sei es Projekte, die ihr vorher erwähnt habt, die macht man dann meistens erst vor den Ferien, weil die kosten viel Zeit, dauern mehr als eine Stunde. Sei es aber auch, es gibt inzwischen extrem interessante Videos über Mathematik in der Biologie, in der Chemie, in der Mathematik selbst. Wo man mal vielleicht welche Rapassen raussuchen könnte für den Unterricht, dass die Kinder sehen, ach, dafür brauche ich das später. Ja, wir sind sehr schlecht darin, uns zu verkaufen, wofür man was später braucht. Ja. Also Werbung haben wir nicht studiert.
Hätten Sie noch etwas, was Sie am Matheunterricht grundlegend verändern würden? Vielleicht etwas, was Sie schon länger beschäftigt?
Ja, da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. Ich weiß ja nicht, wer das alles hört. Aber ja, wir haben es vorher kurz angesprochen. Dieses Verständnisorientierte ist, glaube ich, besser geworden. Also so im Stil, wie wir unterrichten. Aber es gibt ganz viele, wo ich sagen würde, was wir unterrichten, ist nicht mehr relevant. Das würde ich rausschmeißen.
Ja.
Um zum Beispiel Platz für Projektunterricht zu schaffen, um Vernetzung zu machen im naturwissenschaftlichen Unterricht. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Hattet ihr schon mal Mathe und Physik gemeinsam oder Mathe, Chemie, Mathe, Bio? Aber das ist auch erneut kein Vorwurf an die Mathe-Lehrkräfte, sondern das ist etwas, unser Schulsystem ist nicht so gestaltet, dass wir viel fächerübergreifenden Unterricht machen, leider.
Ja.
Manche Schulen sind dann immer so Leuchttürme und von denen liest man in den Medien, aber im Allgemeinen passiert es leider nicht. Und ich glaube, das ist aber unheimlich wichtig und zwar nicht nur für den Mathematikunterricht, sondern auch für insbesondere die Naturwissenschaften, Informatik, dafür mehr Platz schaffen. Ja, es wird jetzt momentan diskutiert, wir haben es ja in den Medien gelesen, ihr vielleicht auch, so Sachen wie Latein soll abgeschafft werden und dafür digitale Grund, also das Fach heißt dann anders, ich habe es vergessen, tut mir leid, Herr Minister Wiederkehr. Aber ich glaube, wir sollten die Fächer nicht noch weiter viele kleine Fächer machen, ja, sondern vielleicht mal mehr Sachen zusammenlegen, wo haben die Überschneidung. Und leider ist es manchmal, läuft es anders, ja. bin generell ein Fan von der Ganztagsschule, das hören Schulkinder nicht gern, aber insbesondere in der Sekundarstufe 1, glaube ich, ist es sehr gut, wenn wir auch am Nachmittag gemeinsam arbeiten in der Klassengemeinschaft. Das stärkt die Gemeinschaft. Die Statistik zeigt auch, zumindest von den skandinavischen Ländern, die es machen, dass es weniger einen Schereneffekt gibt, also dass die Gesellschaft gleich stark wächst. Das wären so meine ersten Ansätze. Ja, was würdet ihr ändern?
Vielleicht auch einfach, wie Sie eh schon gesagt haben, ein bisschen mehr Abwechslung in den Unterricht reinbringen. So wie, also vor allem in den Matheunterricht. Wenn ich jetzt so an Deutsch oder Englisch oder so etwas denke, dann macht man, keine Ahnung, vielleicht mal das Grammatikthema halt. Und wenn man da nicht weiterkommt oder, keine Ahnung, da Probleme hat, aber dann macht man auch wieder was anderes, wie, keine Ahnung, lesen oder so etwas. Und in Mathematik ist es halt irgendwie immer nur dieses Rechnen und dann stoßt man auf Probleme und dann lösen und dann halt so weiter.
Ja, da hast du sicherlich etwas, da hängt man dann zum Beispiel in dem Thema Algebra drin und da muss man da jetzt das 6 Wochen aussetzen. Und wenn man Algebra nicht kann und mag, kommt man auch nicht raus. Ja, ja, also ich glaube, das könnte man auf jeden Fall auflockern. Und ist aber, möchte ich auch anmerken, nicht vorgeschrieben, dass man die Themen am Stück macht. Ja? Okay. Es gibt auch, ich in meiner Schule, als ich maturiert habe, habe mit 3 Einheiten in der Woche jede Woche in jeder Stunde ein anderes Thema gemacht. Also Montag war Analysis, Dienstag war Wahrscheinlichkeit, Donnerstag war Geometrie. Das hat es um einiges aufgelockert, ja.
War das dann auch ein bisschen verwirrend? Also stelle ich mir irgendwie so vor, aber...
Ja, verwirrend. Es ist Selbstorganisation, oder? Wie oft ist es dir bisher nur in Mathe oder euch ist es ja vielleicht schon mal in Fächern passiert, dass ihr zur Banknachbarin, zum Banknachbarn anhaut und sagt, was haben wir letzte Woche in Geschichte gemacht?
Ja.
Geschichte jetzt als Zufallsfach. Und das kann auf jeden Fall dann schon passieren. Das ist eine gute Rückfrage. Mir ging es aber nicht so subjektiv. Okay. Ja. Ich weiß aber, dass es auch nicht alle Klassen so gemacht haben. Ja. An dich gilt auch noch, was würdest du ändern?
Also eben, wie die Ilvi schon gesagt hat, eben die Abwechslung.
Okay, was anderes. Also, was ist Ihnen an Ihrer Arbeit mit Mathematik besonders wichtig? Gibt es irgendetwas?
Also jetzt bilde ich ja Lehrkräfte aus. Ich habe meinen Doktor ja in angewandter Modellierung gemacht.
Mhm. Was ist angewandte Modellierung, wenn ich fragen darf?
Angewandte Modellierung ist ein mathematisches Thema, wo man versucht, Phänomene aus der Wirklichkeit mit mathematischen Formeln, Modellen, Gleichungen zu beschreiben und dann zum Beispiel das Verhalten vorherzusagen. Ja. Die einfachste mathematische Modellierung, die ihr vielleicht in der Schule schon hattet, ist, warum etwas nach unten fällt. Ja. Mhm. Und im Matheunterricht lernen wir dann irgendwann die Formel für den vertikalen Fall. Ja. Und das geht quasi zurück auf Newton, der sich damals das Modell dazu ausgedacht hat. Mhm. Ich habe ganz andere Sachen gemacht. Ich habe mir Fußgängerdynamiken in Notfallsituationen angeschaut, also aus so einer Vogelperspektive, wie laufen Leute im Panikfall rum. Ich habe es aber gleichzeitig zum Beispiel auch angeschaut, warum das Elo-Rating, das ist das Rating im Schach, falls ihr Schach spielt oder jemand in der Verwandtschaft, könnt ihr mal fragen, welche Elo-Zahl sie haben. Und wir haben bewiesen, unter welchen Voraussetzungen und warum das ein gutes Rating-System ist. Das ist ein Rating-System, wenn ich euch das erkläre, sagt ihr, das klingt klug.
Okay.
Und wir haben quasi bewiesen, dass es klug ist. Das ist sicherlich was Kulturelles, dass man das wirklich wissen mag, dass das richtig ist, ja. Und aber was ich euch vorher schon erzählt habe, es geht da in der Modellierung halt viel um dieses Mustererkennung und dieses Systemdenken. Und das hat mir unheimlich Spaß gemacht in meinem Doktorat. Aber ich war auch während meinem Master, also vor meinem Doktorat, habe ich ein wenig in der Schule gearbeitet. Ich habe während meinem Doktorat viel im Lehramt unterrichtet, habe generell viel an der Uni und in der Schule unterrichtet. Und irgendwann dachte ich mir, dass mir die Mathematikdidaktik, also wie man lehrt und lernt Mathematik, eigentlich mehr Spaß macht. Und dadurch, wie ich vorher gesagt habe, kümmere ich mich jetzt um die Lehramtsausbildung. Und Zum einen ist dann mein Ziel, dass da am Ende qualifizierte Lehrkräfte zu euch ins Klassenzimmer später kommen. Aber zum anderen versuche ich gerade auch in meinem Ansatz, den Studierenden die Schönheit und die Vielseitigkeit der Mathematik beizubringen. Die sind ja auch im Lehramtsstudium vielleicht gelandet, wie ich damals, weil man halt gut war in Mathe und gut rechnen konnte, die Aufgaben im Buch und im Heft gut lösen konnte. Und Mathe kann halt viel mehr.
Ja, sehr interessant. Was würden Sie sich jetzt vielleicht noch wünschen, dass junge Menschen über Mathe denken, nachdem sie unseren Podcast gehört haben?
Also, dass Mathe sehr, sehr, sehr viel kann. Dass es auf jeden Fall überhaupt keine trockene Wissenschaft ist. Ja, wir schauen uns die Big Bang Theory, ich weiß nicht, ob man das heutzutage noch schaut, ja, aber man freut sich dann, was die Physikerinnen und Physiker für Nerds sind. Aber wir können viel größere Nerds sein und uns unheimlich schöne Sachen anschauen. Und die Schwelle heutzutage mit guten YouTube-Videos etc. ist gar nicht so hoch, um die Vielseitigkeit von Mathematik kennenzulernen. Ja, vielleicht kann man ja mal reinschauen und es dann auch später idealerweise sogar studieren.
Viele sagen ja, dass Mathe-Lernen keinen Sinn mehr macht, weil das später alles die KI macht. Stimmt das? Oder wird vielleicht Mathe noch wichtiger, weil wir eben so viel digital arbeiten?
Also ich erzähle dir immer gerne eine Anekdote. Das ist ungefähr 10 Jahre her. Ich habe den Zeitungsartikel neulich gesucht und nicht mehr gefunden. Das war also noch vor ChatGPT etc. um einiges. Da ging es in einem Zeitungsartikel darum, dass ein neuronales Netzwerk in den USA, ich glaube vom MIT oder irgendeiner Elite-Uni, es hat alle Anwaltskanzleien des Staates in einem Wettbewerb besiegt. Haushoch. Keine Anwaltskanzlei kam überhaupt nahe. Und die KI war in 17 Sekunden fertig mit allen Fällen, während die Anwaltskanzlei ein paar Stunden hatte. Und die Leute studieren ja immer noch Recht und Jus. Und der Artikel hat auch damals, oder diese Studie hat gar keine hohen Wellen geschlagen. Das hat mich immer sehr überrascht. Und die KI, oder ich antworte zuerst auf den Computer. Der Computer ersetzt die Mathematik nicht, sondern ist in den letzten 50 Jahren das ultimative Hilfsmittel geworden. Die angewandte Modellierung, die ich vorher erwähnt habe, die schaut sich alle Modelle in Computermodellen dann an. Wir simulieren die Modelle, die wir uns ausdenken. Also wir haben eigentlich nur unsere Anwendungen verbreitert durch den Computer. Der Computer hat also die Mathematik gar nicht ersetzt, sondern nur die Mathematik vielleicht noch wichtiger gemacht, würde ich behaupten. Die KI macht momentan, glaube ich, sehr vielen Berufsgruppen Angst. Ja? Die KI kann natürlich jede Aufgabe, die ihr ihm stellt, lösen. Und diese alte Geschichte, manchmal verrechnet es sich, das stimmt ja auch nicht mehr. Ja, das passiert wirklich sehr, sehr selten. Aber wenn wir ehrlich sind, kann GeoGebra und andere Computerprogramme können auch schon jede Aufgabe lösen. Ja. Was es geholfen hat, ist, dass man weiß, wie man es eingibt. Es gibt aber gleichzeitig ganz viele Studien, dass die KI sehr schnell, und diese Erfahrung habe ich auch gemacht, sehr schnell an ihre Grenzen kommt, wenn die Herausforderungen eine gewisse Komplexität erreichen. Das sehen wir dann in der Schule nicht, ja, weil wir ja nicht diese Probleme bearbeiten. Sollte man vielleicht mehr. Aber das ist einfach so. Das heißt, ich glaube, es dauert noch recht lang, bis die KI wirklich besser Mathe kann als die Leute an der Physik-, Mathe-, Informatik-Fakultät. Ja, und vielleicht wird sie es niemals können. Auf der anderen Seite ist es mit dem Computer wie auch mit der KI so, ich benutze sie sehr oft und es wäre ja auch unehrlich, wenn Leute sagen, es ist unkonstruktiv, sie hilft uns extrem konstruktiv zu arbeiten, aber ich weiß ja auch immer das Ergebnis, was rauskommen sollte. Also wenn ihr in die KI etwas reingibt, dann sollte zumindest so viel Wissen da sein, dass ihr die Lösung irgendwie validieren könnt. Stimmt es jetzt oder stimmt es nicht?
Ja.
Ja, sonst ist ja eigentlich nicht die Mathematik unnütz geworden, sondern ihr als Arbeitskraft seid ja quasi unnütz geworden.
Ja.
Und da ist der Mensch immer noch extrem wichtig. Also wir schlagen die KI in extrem vielen Tests. Wir schlagen die KI aber nicht darin, wo es Trainingsdaten genügend gibt. Ja. Und in der Schulmathematik gibt es genügend. Aber ja, was wollt ihr später machen? Wisst ihr das schon?
Ich würde gerne Medizin studieren.
Medizin, ja?
Ja.
Ja, also ich würde auch gerne studieren, aber ich weiß noch nicht, was.
Hast ja auch noch ewig Zeit. Ja, Medizin. Ist es extrem hilfreich, dass man jetzt die Symptome beschreiben kann und es schlägt einem was vor. Das antworten inzwischen sehr viele Ärztinnen und Ärzte. Es werden die ersten KIs entwickelt. Alena Büchs, war die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, die ist TU München Professorin, hat schon vor 10 Jahren gesagt, die KI wird uns, damals kannte man sie noch nicht in der Form, wird uns extrem helfen in der Psychotherapie, in der Beratung, alles Mögliche, weil man die leichter Sachen eingeben kann. Aber am Ende des Tages arbeitest du ja dann am Patienten und du musst die Empfehlung anschauen und sagen, das ist die Krankheit oder nicht. Ja.
Ja.
Aber es sind herausfordernde und spannende Zeiten, ja, mit der KI. Aber ich glaube, die Mathematik ist davon eher weniger betroffen, um die eingehende Frage zu beantworten, ja.
Wird Mathe durch den Computer unwichtiger oder vielleicht sogar wichtiger?
Ja, also ein bisschen habe ich schon angedeutet. Ich würde sagen, der Computer, ich habe mich da auch neulich furchtbar mit wem gestritten, aber ich bestehe immer noch auf meine Meinung, aber man soll das ja auch ehrlich kommunizieren. Man hat ja nicht das Wissen für alles. Der Computer ist das wichtigste Werkzeug der modernen Mathematik. Aber diesen Prozess des Mathematisierens nennt man das manchmal. Also wir sehen etwas und wir überlegen uns, wie kann ich das mathematisch beschreiben? Daran ist der Mensch absolut notwendig. Ja. Und er kann das dann übersetzen, er oder sie, in den Computer und in manchen Anwendungen einfach in Stift und Papier und fängt an zu schreiben. Ja, also der Computer hat für die Mathematik neue Welten geöffnet und davon ist leider noch gar nichts in der Schule angekommen. Wir programmieren nicht, wir schauen uns in GeoGebra oder so manchmal Simulationen an, aber wir machen keine großen Datenbankanalysen, keine moderne Statistik. Wenn ich nochmal zurückkommen darf, was würde ich ändern? Ja,
ja.
Ist mehr Computer in den Matheunterricht und zwar nicht als Informatik, sondern als Werkzeug, ja.
Ja, muss ich auch sagen. Also im Mathematikunterricht benutzen wir unseren Computer jetzt nicht, aber eben in den anderen Fächern halt schon. Welche Fähigkeiten sind in Zukunft entscheidender? Rechnen oder denken?
Ich glaube, Denken war schon immer wichtiger. Und ich glaube, selten hat jemand was anderes behauptet. Allerdings möchte ich auch aufstehen für das Rechnen. Wie ich das vorher schon gesagt habe, also ich glaube, gewisses Verständnis kann nicht kommen, ohne dass man es mal gerechnet hat.
Mhm.
Wie viel? Gibt es ganz kluge Leute, die daran forschen. Und für mich hat aber abseits davon eben dieses Rechnen, dieses algorithmische Üben einen extremen Mehrwert, der, glaube ich, jetzt umso wichtiger wird, weil wir zerlegen Arbeitsabläufe und die Einzelschritte werden von der KI übernommen zum Beispiel. Ja? Also denken oder verstehen war, glaube ich, die Frage ist wichtiger.
Mhm.
Aber Rechnen ist schon... Ja.
Also beides,
ja.
Gibt es einen Tipp oder einen Satz, den Sie Schülerinnen und Schülern gerne öfter mitgeben würden?
Allen denselben Satz. Das ist schwierig. Also den Leuten, die Spaß im Matheunterricht haben, auf jeden Fall den Satz, schaut es euch mal Mathe vertiefend an.
Mhm.
Ja. Man wird überrascht sein, wie viele Leute mit dem Mathe-Studium extrem glücklich sind. Den Leuten, die nicht so viel Spaß haben an Mathe, nicht aufgeben. Ja, es liegt oft nicht an euch.
Mhm.
Ja, aber vielleicht einfach die Hausaufgaben rechnen. Ich habe auch einen Duolingo-Streak von 1200. Ja.
Vielleicht ist ja gar nicht Mathe das Problem, sondern nur, wie man sie kennenlernt.
Ja, dann vielen Dank für das nette Gespräch.
Danke euch auch. Und ich wollte noch sagen, ich glaube, fast alles ist es wichtig, wie man es kennenlernt. Das ist auch etwas, was abseits von Mathe wichtig ist. Ja. Vielen Dank für das spannende Gespräch.
Dankeschön.